Schön, dass ihr heute Morgen hier seid zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr bei YouTube auch dabei seid und dass das geklappt hat. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, technische Probleme am Anfang, aber so am Anfang der Lobpreiszeit, glaube ich, waren wir dann auch bei YouTube dabei. Das ist schön. Wir sind im Glaubenskurs als Gemeinde unterwegs, Jesus folgen, und wir sind in dieser Woche dran mit dem Thema Versuchungen und auf die Probe gestellt werden, und deswegen beschäftigt das uns heute Morgen auch im Gottesdienst. Jesus packt das Thema Versuchungen interessanterweise an, indem er aufs Gebet kommt, aufs Gebet zu sprechen kommt, und ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig an diesem Thema Versuchungen, das betrifft uns alle, das tatsächlich auch im Zusammenhang des Gebetes zu sehen und auch zu klären. Ich lese uns Gottes Wort aus der Bibel natürlich, aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium 6, Vers 13. Jesus lehrt seine Jünger beten und sagt hier an der Stelle, und so sollt ihr beten: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus hat offensichtlich so gebetet, in einer solchen Art und Weise gebetet, dass die Jünger tief beeindruckt waren von Jesus, dem sie nachgefolgt sind. Jesus war ja Vorbild, und sie haben gesehen, dass Jesus in allen Situationen tatsächlich mit seinem Vater verbunden war und dass das Gebet, das Gespräch mit seinem Vater tatsächlich der tiefe Anker seines Lebens war, tatsächlich der tiefe Anker seines Glaubens war. Jesus, lehre uns beten, haben die Jünger darum gesagt. Lehre uns beten. Die Jünger von Johannes, die werden auch belehrt. Lehre uns beten. Zeig uns, wie das geht. Das bedeutet für uns, für alle Zeiten, man kann das Beten tatsächlich lernen. Niemand muss sagen, also ich kann nicht beten und ich bin kein Beter, sondern wir können das Beten tatsächlich lernen. Das bedeutet aber auch, wir lernen auch nie aus. Wir können nicht sagen, okay, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich so ein Level erreicht, sondern wir lernen nicht aus. Beten hat etwas mit Bewegung zu tun, mit unserer Veränderung im Leben, und unser Gebet, unser Beten, unsere Art und Weise des Betens sollte sich im Laufe unserer Zeit als Christ auch tatsächlich verändern, an Bedeutung gewinnen, an Gewicht gewinnen, an Tiefe gewinnen, an Nähe zu Jesus gewinnen. Es scheint in zu sein, Kollegen von mir sagen auch, na, ich bin kein Beter, und es scheint irgendwie in Ordnung zu sein. Und Gebet ist bei manchen Christen nicht unbedingt die Priorität. Und bei manchen Leuten fällt auch das Gebet vor dem Essen weg und man fühlt sich dann ganz modern. Jesus würde mit dem Kopf schütteln und würde sagen, und sagte ja auch, hey Leute, was tut ihr? Warum schiebt ihr das Gebet so an den Rand? Warum lasst ihr euch so mit anderen Dingen beschäftigen, dass euch die Kraftquelle eures Lebens und die Kraftquelle eures Glaubens abhanden kommt? Wenn wir beten, tun wir das, was Jesus tat. Und wenn wir Jesus folgen, das ist ja unser Thema in der Gemeinde, wenn wir Jesus folgen, dann tun wir natürlich das, was Jesus tat. Und wenn das nicht zu unserem natürlichen Lebensinhalt im Alltag gehört, dann müssen wir unseren Alltag umstellen, damit wir das tun, was Jesus tat. Jesus hat gebetet, und das, was Jesus tat, das kann nur gut und richtig und sinnvoll sein für uns. Also du solltest dich nicht zufrieden geben und sagen, na, ich bin kein Beter und beten ist nicht mein Ding. Ja, schade auch. Beten ist die Quelle deines Glaubens und der Anker für die Versuchung und gegen die Versuchung, in der wir stehen. Nochmal, Jesus lehrt seine Nachfolger zu beten: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schnell gehört bedeutet das, und kannst du auch meinen, und das ist ja auch eine ehrliche, auch eine Versuchung, okay, Jesus, wenn wir so beten, dann heißt das doch, dass unser Leben einfach läuft, dass alles gut wird. Links und rechts, vor mir und hinter mir, unter mir und über mir. Nichts Böses, einfach alles richtig gut. Alles im Lot, alles im Griff, alles läuft. Und so stellen wir uns das dann vor. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann läuft das geschmiert. Bei der Arbeit, Familie, alles wunderbar. Der Traum-Ehepartner. Und wenn es mal nicht klappt, alles richtig gut. Die Freunde, sie ermutigen dich. Überall einfach nur freundliche Menschen, die dich anlächeln und die dir pausenlos auf die Schulter klopfen. Richtig gut gemacht. Und Gott, den stellst du dir auch so vor, wie so eine Art Glücksbringer. Der sorgt schon dafür, dass du gut durch die Gefilde kommst und dass du so über die Wellen laufen kannst und dass du nicht untergehst. Nichts Böses, weit und breit. Ich vermute mal, dass deine Realität eine andere ist. Meine Realität ist auch eine andere. Mein Leben ist nicht so. Und ich gehe mal davon aus, dass dein Leben auch nicht so ist. Und Jesus geht davon aus, dass dein Leben auch nicht so ist. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin, was Jesus da tatsächlich meint. Führe uns nicht in Versuchung. Versuchung, das klingt nicht so angenehm. Das klingt nicht so, als würden wir so übers Leben gleiten, so wie die Windsurfer oder die so durch die Wellen surfen. Es gibt Wellen, meterhohe Wellen und du surfst da so durch. Versuchung, das klingt nach Anfeindung und das klingt nach Schwierigkeiten und das klingt nach Kampf. Und die Bibel, Gottes Wort, ist sehr realistisch. Lese uns aus dem Neuen Testament, aus der Bibel. Der gute alte Petrus schreibt im ersten Kapitel seines Briefes, im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Das klingt ungemütlich. Das klingt tatsächlich nach Kampf. Das klingt nach umkämpft werden. Das klingt nach standhaft bleiben. Feind und Teufel. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich wieder neu daran gewöhnen. Klar gibt es den Teufel und natürlich gibt es den Feind. Es gibt nicht nur das Böse in dieser Welt, sondern es gibt auch den Bösen in dieser Welt. Und die Weltgeschichte ist voll von dem, was da ehrlich Böses durch den Bösen inszeniert ist in dieser Welt. Die Weltgeschichte, die letzte Woche, diese Woche und auch an diesem Tag, echt unappetitliche Dinge passieren in dieser Welt, in dieser Stadt, in deiner Stadt, tatsächlich auch in deiner Umgebung, vielleicht tatsächlich in deinem Haus und du siehst das nicht, vielleicht aber auch in deinem Leben und in deinem Umfeld. Da sind nicht nur Leute unterwegs mit Machete und Maschinengewehr und Messer und LKW und Bomben. Das sind nicht einfach nur irre geleitete Menschen, die irgendwie irre Sachen machen. Da sind nicht nur radikalisierte Menschen. Da sind nicht nur irgendwie pädophile Leute unterwegs, die irgendwie krause Sachen machen, sondern da ist der Teufel am Werk. Teuflisches geschieht in diesem Land, in dieser Welt. Da ist Teuflisches am Werk. Da ist der Teufel am Werk. Und dieser Teufel, er sät Hass und er sät Angst und er sät Unsicherheit. Und das tut er vielleicht tatsächlich auch in deiner Nachbarschaft und vielleicht tut er das tatsächlich auch in deiner Familie, dass Menschen gegeneinander stehen und du weißt gar nicht, was ist hier eigentlich los? Warum ist hier so ein Durcheinander los? Warum kriege ich das nicht mehr gehandelt? Warum geht das nicht einfach mit ein bisschen Friede und lass uns mal an was anderes denken? Und die Sache kommt einfach nicht aus der Welt. Wie reagieren wir auf solche Sachen? Reagieren wir mit Angst? Reagieren wir mit Rückzug in die fromme Nische? Wir sprechen nicht mehr über die Schwierigkeiten, wir gucken uns keine Sachen, keine Nachrichten mehr an. Wir tun so, als wäre alles wunderbar. Reagieren wir mit Ausgrenzung von Menschen, die nicht so aussehen wie wir, die nicht dieselbe Sprache sprechen wie wir? Grenzen wir Menschen aus, die nicht unsere Meinung haben und halten uns selber für absolut? Unsere Reaktion sollte ehrlich der Aufstand sein. Und unsere Reaktion sollte auch das sein, was Jesus hier tut. Jesus betet. Und aus dem Gebet folgt auch immer die Handlung. Unsere Reaktion sollte Gebet sein für Menschen, die schräg drauf sind. Sollte Gebet sein für unser Land, das an manchen Stellen auch schräg drauf ist und wo vieles passiert, womit du und ich nicht einverstanden sind. Unsere Reaktion sollte nicht Rückzug sein, sondern sollte ehrlich Gebet sein, unbedingt Gebet sein. Wir sollten das tun, was Jesus tut. Wie wäre das mit Gebet für unser Land? Wie wäre das, wenn wir uns wirklich als Gemeinde zusammentäten, möglichst viele Leute uns zusammentäten und tatsächlich für unser Land beten würden? Warum nicht beten für unsere Regierung? Warum nicht beten für die Bundestagswahl im September? Warum nicht beten für die Landesregierung, dass sie weise und besondere Entscheidungen treffen, auch im Bereich von Corona und für andere Sachen? Warum nicht beten für unser Land, für Umkehr von Menschen und Hinkehr von Menschen zu Jesus? Zum Vater, zum Heiligen Geist. Das ist unser Job, für die Regierung zu beten. Das ist unser Land, unser Job, für die Regierung zu beten, für unser Land zu beten und zu informieren, was ja Sache ist. Und wir sollten auf unser eigenes Leben achten, dass unser Leben ein klares Bekenntnis ist zu Gott, dass wir klare Kante leben, dass wir geradlinig unseren Glauben leben, dass wir eindeutig leben in unserem Leben, dass wir, na klar, Sonntagschrist sind und Gott vertrauen, aber Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag nicht anders als heute, dass wir nur ein Gesicht haben und tatsächlich nur ein Leben haben und mit Gottvertrauen durch unser Leben gehen, eindeutig im Leben. Und wir sollten lernen, wachsam zu sein, mit Wachsamkeit zu leben. Wachsamkeit, das ist Geistesgegenwart, dass wir uns leiten lassen vom Geist Gottes und dass der Geist Gottes eine Chance hat, uns mit uns zu reden und uns zu zeigen, wie die Dinge sind, wie wir uns zu entscheiden haben und wie wir zu handeln haben. Wachsamkeit, das ist Geistesgegenwart. Gottes Geist in uns ist gegenwärtig. Wir sind den Situationen nicht schutzlos ausgeliefert. Und Besonnenheit, das ist überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit. 1,5 Jahre stand unter meinen Briefen noch überall hin und auch an die Gemeinde immer Besonnenheit. Ich habe das irgendwann mal gelöscht. Aber wir brauchen unbedingt Besonnenheit, überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit. Ich weiß nicht, wer von euch würde sagen, dass er gelassen reagiert. Ich sehe niemanden. Ihr dürft euch melden. Ich sehe niemanden. Gut, dass ihr hier seid und ich auch. Wir sind so oft nicht gelassen. Wir brauchen die Gelassenheit, die Gott uns schenkt. Und die Quelle von Gelassenheit ist ehrlich Gebet. Wo soll das herkommen? Wir brauchen Gelassenheit. Und Gelassenheit bedeutet nicht, es kommt, wie es kommt und es mut wie mut. Sondern Gelassenheit ist, ich weiß mich geborgen in Gottes Hand. Jesus ist in mir. Sein Geist regiert und darum bin ich geborgen und gelassen und handle und spreche aus einer inneren Gelassenheit und aus einem inneren Frieden heraus. Und der kommt nicht einfach so, sondern der Friede Gottes, der Segen Gottes wird dir geschenkt im Gebet, in dieser Zeit vor Gott, wo du dich prägen lässt. Achtung! Der Glaube an Jesus Christus ist umkämpft. Achtung, der Glaube an Jesus Christus wird bekämpft. Wundern wir uns doch nicht, wir leben nicht im Paradies. Und wir leben auch nicht im christlichen Abendland. Wir können nicht davon ausgehen, dass hier christliche Werte gelebt werden. Kann nicht davon ausgehen, dass das, was uns aus der Bibel heraus wichtig ist, der Regierung, unseren Nachbarn, unserem Chef wichtig ist. Christen sind Exoten, die sind einfach anders. Und dein Glaube, deine Meinung ist umkämpft, wie du glaubst, wie du vertraust Gott, wie du betest. Na, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass du vertraust. Wie, du liebst deine Feinde? Ja, klar. Wie, du gibst klare Kante und hast eine klare Meinung zu vielen Themen? Ja, aber selbstverständlich. Du stehst auf und sagst deine Meinung? Ja, klar. Und du sagst deine Meinung in Liebe und Wertschätzung dem anderen gegenüber? Ja, selbstverständlich. Du lässt dich vom Zorn nicht überwinden? Nein, natürlich nicht. Vielleicht doch, dann sollten wir mehr beten. Dann sollten wir uns mehr prägen lassen von Jesus. Von Martin Luther ist bekannt, wenn er viel gearbeitet hat, hat er viel gebetet. Wenn er noch mehr gearbeitet hat, hat er noch mehr gebetet. Wo hat er die Zeit hergeholt? Ich glaube, manchmal schlafen wir zu viel. Oder wir schlafen zu wenig, weil wir zu viele andere Dinge tun, die uns vom Schlaf abhalten und die uns auch vom Gebet abhalten und die uns schlapp und kraftlos machen. Der Glaube an Jesus wird bekämpft. Wir leben nicht im Paradies, wundern wir uns nicht über Gegenwind. Wir leben in einer ungöttlichen Umwelt. Das ist aber nicht schlimm, das war schon immer so. Und Gegenwind stärkt enorm den Glauben, weil du dich behaupten musst, weil du dir überlegen musst, wo stehe ich eigentlich und wofür stehe ich eigentlich ein? Wofür? Jesus lehrt uns, in dieser Welt zu beten, führe uns nicht in Versuchung. Führt der Vater im Himmel uns in Versuchung? Beten wir hier, dass das bitte, 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 bitte in meinem Leben nicht passiert, weil ich fühle mich ja der Versuchung gegenüber nicht gewachsen. Und meine Frau bitte auch nicht. Und führe, bitte, bitte, bitte auch meine Kinder nicht in Versuchung, denn die sind ja noch viel schwächer als ich. Führe uns bitte nicht in Versuchung. Beten wir das? Führe uns nicht in Versuchung. Noch eine Klarstellung aus dem Neuen Testament, aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden. Und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Ah, Gott ist nicht der Böse. Gott ist nicht der Böse. Gott kann dich und mich nicht zum Bösen verlocken. Das kann er gar nicht, weil in Gott ist gar nichts Böses drin. Er kann uns nicht zu Bösen verlocken und das tut er auch nicht. Der Vater im Himmel kann dich nicht dazu verleiten, Böses zu tun. Nochmal, Jesus lehrt uns zu beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Nochmal, beim Thema Versuchung lehrt uns Jesus zu beten. Zu beten. Er sagt nicht, umarme einen Baum. Er sagt nicht, stell dich auf den Kopf. Er sagt auch nicht, steck den Kopf in den Sand. Er sagt auch nicht, versteck dich irgendwohin in die heile Welt. Sagt er nicht, sondern er sagt, hey, du lebst in dieser Welt. Und du wirst in dieser Welt umkämpft. Und in dieser Welt wirst du versucht. Und darum bete. Jesus lehrt uns das Beten und das ist gut. Wir können dazu lernen und wir sollen lernen und jeder kann hier lernen. Man sagt, Not lehrt beten. Jesus lehrt was anderes. Jesus sagt, lerne beten, bevor die Not kommt. Lerne beten, bevor die Not kommt. Lerne beten, bevor die Not kommt. Unbedingt. Fang spätestens heute an, das Beten zu lernen und fange spätestens heute an, dein Leben umzustellen. Und das Vaterunser ist eine wunderbare Art zu beten. Ich nutze das Vaterunser so gerne als Gebetsleitfaden, also nicht als liturgische Formel in 3 Minuten erledigt, sondern als Gebetsleitfaden. Und du wirst dich wundern, wie dein Gebet jeden Tag an Tiefe gewinnt. An Tiefe gewinnt. Also warte nicht, dass die Not dich lehren betet, sondern lerne beten vor der Not. Okay, wer sagt, das stimmt? Ey Leute, ihr müsst eure Hände heben, das ist jetzt richtig. Okay, wenn du sagst, das stimmt, du solltest Sachen, die stimmen, umsetzen. Umsetzen. Und das zu lernen und umzusetzen und dein Leben zu verändern, ist nicht zu spät. Die Chance hast du und die Chance gibt dir der Vater im Himmel. Was lehrt Jesus uns? Jesus lehrt uns, wir sind von Versuchungen umgeben. Wir sind von Versuchungen umgeben. Also Jesus sagt, Leute, stellt euch dieser Wirklichkeit. Kennt ihr den Spruch Milka? Wie geht das weiter? Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ja, genau. Mein Weg ist, wir haben gar keine Schokolade mehr zu Hause. Ehrlich, wir haben nichts zu Hause, keine Schokolade. Ihr müsst mir auch bitte keine Schokolade mehr kaufen. Ich bin gerade clean. Also Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Eine Versuchung ist etwas Verlockendes, uns Reizendes, uns Genussversprechendes. Und da ist keiner von uns immun. Keiner, da kann man sich nicht gegen impfen lassen. Geht nicht. Gott, impf dich nicht gegen Versuchung. Geht nicht. Du wirst versucht. Es gibt Verlockendes. Es gibt irgendwas, was dich reizt. Es gibt irgendwas, was dir so Genuss verspricht, sprichst, dass du es gar nicht mehr aus dem Kopf kriegst. Eine Versuchung will uns packen. Treibt uns in den Gedanken herum, so lange, bis du sagst, ja, okay, okay, nur einmal. Und dann kommt meistens das schlechte Gewissen. Wir können kaum noch an was anderes denken. Nur einmal, nur ein bisschen, nur mal probieren. Und dafür stehen wir sogar irgendwann im Laufe des Abends von unserem Sessel auf und gehen tatsächlich, weiß nicht, an die Schublade, an den Kühlschrank. Irgendwann, irgendwann klappt's. Wenn ich das hätte, wenn ich nur mal kurz... Alles Mögliche kann zur Versuchung werden. Geld, Macht, Sex, Einkaufen, Internet. Das ist alles überhaupt nicht schlecht. Aber das ist eine Frage von Umgang und eine Frage von, was beherrscht dich? Was beherrscht dich? Was raubt dir deine Zeit? Wovon kommst du nicht mehr klar? Wovon bist du ehrlich beherrscht, kriegst du aus deinen Gedanken nicht mehr raus, musst du unbedingt machen. Es geht so schnell. Es sieht kein Mensch, nur dieses eine Mal. Andere machen das auch, Männer. Ich habe ein Recht darauf, ich kann doch auch mal. Was soll denn schon passieren? Und mir geht es immer so besonders versuchlich bin ich, habe ich im Hauskreis erzählt, wenn ich frustriert bin, wenn ich echt den Kanal voll habe, wenn es mir ehrlich langt, dann ist es mir an der Stelle auch egal. Kann das jemand verstehen? Ja. Wir sind versuchlich. Das bedeutet, wenn wir da zupacken, dann werden wir unfrei. Es gibt Leute, die werden süchtig nach. Wir kommen da irgendwie nicht mehr raus. Und unsere Persönlichkeit wird verändert. Wir tun dann so, als ob alles in Ordnung wäre. Wir klammern dieses Gespräch aus, wir klammern das Thema aus. Wir gehen auch manchmal und irgendwann Leuten aus dem Weg. Jesus lehrt uns, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Jesus lehrt uns und sagt uns, mach das nicht mit dir selber aus. Jesus lehrt uns und sagt uns, sag nicht einfach, Männer sind so oder Frauen sind so und das macht doch nichts. Du spürst das und du weißt das schon, wo du unfrei bist und wo du versuchlich bist. Wir leben in dieser Welt und wir sind von hinten und von vorne und von oben und von unten von Versuchungen umgeben und können uns davon nicht frei machen. Wir leben nicht auf dem Mond und auch nicht auf dem Mars und wir würden uns mitnehmen und würden unsere eigene Versuchung mitnehmen, auch wenn du der einzigste Mensch auf dem Mars wärst. Auch auf der Karibik, am schönen gelben Strand, nimmst du alles mit. In dieser Welt sollen wir beten. Unser Vater, hilf uns, dass wir nicht hineingeraten. Unser Vater, hilf uns, dass wir nicht dazu einwilligen und so beschämt und unfrei sind. Das meint Jesus, dass wir beten. Unser Vater, hilf uns, dass wir da nicht hineingeraten. Hilf uns, dass wir nicht dazu einwilligen und so beschämt und unfrei werden. Das ist so gut, das jeden Tag zu beten. Das ist so gut, jeden Tag genau so zu starten, zu wissen, ich werde versucht und Versuchung, die wird kommen, die ist da. Ich habe offene Augen und offene Sinnen und um mich herum sind Menschen. Und der Teufel geht umher und brüllt und versucht, mich umzuwerfen. Das ist so. Wenn er es nicht versuchen würde, dann wärst du ganz, ganz harmlos und er hätte gar keinen Grund, dich zum Umfallen zu bringen. Also wenn du Versuchungen erlebst, wenn du sagst, hey, ich habe so zu kämpfen, dann würde ich sagen, na gut, dass du kämpfst. Gut, dass du merkst, dass dein Glaube umkämpft wird. Wenn alles easy ist und alles ist so luschig, dann ist vielleicht auch dein Glaube luschig. Im Sinne von Jesus, nämlich harmlos, angepasst. Also, wir können auf dem Gleis, auf dem Glatteis ausrutschen und so und andere verletzen. Wir könnten aber auch an der Hand des Vaters sicher über das glatte Eis gehen. Du kannst an der Hand des Vaters jeden Tag sicher über das glatte Eis gehen. Du kommst an der Frau vorbei, du kommst an dem Kiosk vorbei, du kommst an der Bierflasche vorbei, du kommst an der Pornoseite im Internet vorbei und guckst da nicht so lange rauf, bis du Appetit hast und dir das alles schönredest. Und was uns so packt. Und dann sollten wir beten und Jesus geht davon aus, dass wir das ehrlich jeden Tag tun. Nämlich, erlöse uns von dem Bösen. Stichwort Erlösung. Ich kann keinen Menschen retten. Wir auch nicht. Keiner von uns kann irgendjemanden retten. Wir sollen auch niemanden retten. Aber die dicke Wahrheit ist, wir können auch nicht uns selber retten. Wir können nicht uns selber verbessern. Wir können nicht sagen, nur wenn ich jetzt ausreichend genau das tue, wenn ich mich nur anstrenge, dann wird mein Leben so, dass es Jesus gefällt und ich mich nicht mehr schämen muss und nicht mehr kämpfen muss. das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Das ist Erlösung. Das können wir nicht. Wir können uns nicht losmachen von dem unheimlichen Sog des Bösen. Einmal gelogen. Wie geht's weiter? Immer gelogen. Wir tun, was wir eigentlich nicht tun wollten, aber wir tun's. Wir sagen, was wir nie sagen wollten, aber wir tun's. Wie viele unter uns sagen, jetzt tue ich das nicht mehr. Jetzt mache ich das nicht mehr. Ich werde das nicht mehr sagen. Und immer sind wir bei uns, immer sind wir bei unserer eigenen Kraft, immer wollen wir uns selber ändern, immer wollen wir uns selber verbessern, uns selber optimieren, uns, unseren Glauben selbst optimieren. Das geht nicht und das ist viel zu wenig. Jesus möchte nicht, dass du pausenlos damit beschäftigt bist, dich anzustrengen. Ein guter Christ zu sein, ein guter Ältester zu sein, ein guter, gutes Mitglied im Vorstand, ein guter Hauskreisleiter, ein guter Ehemann. Pausenlose Anstrengung. Jesus sagt, du sollst beten, erlöse uns von dem Bösen. Das bedeutet, Erlösung, das ist die Loslösung von dem unheimlichen Sog. Das ist die Befreiung von dem Fluch der bösen Tat. Das ist die Befreiung von jeder Sucht. Das ist ein neuer Mensch werden. Ein neuer Mensch werden. Jesus bietet mir und dir an, ein neuer Mensch zu werden. Er sagt nicht, kämpfe, sondern er sagt, werd ein neuer Mensch. Er sagt, kapituliere vor mir, vor Jesus. Kapituliere und werde ein neuer Mensch und lebe als neuer Mensch. Und wenn sich so viel Altes eingeschlichen hast, lass dich erneuern, lass dich erwecken. Erweckung kommt durch Gebet, durch Gebet. Das ist tatsächlich der allereinzigste Weg. Persönliche Erweckung kommt nicht durch Anstrengung und durch Optimierung, sondern persönliche Erweckung kommt durch Gebet. Können wir von Jesus lernen, von wem denn sonst? Lösung und neuer Mensch, der eine kann das. Der eine hat die Macht der Versuchung und die Macht der Sünde gebrochen. Sie ist gebrochen. Ich lese uns aus der Bibel, Gottes Wort, aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Ihr müsst unbedingt den Römerbrief lesen, das ist eine echte Fundgrube. Römer 8. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wer hat das verstanden? Ich sehe einige Hände. Ja, klasse, dass ihr das verstanden habt. Wunderbar. Die Mehrheit nicht. Wenn du bei Gesetz liest Gesetzmäßigkeit, dann wird das viel klarer. Also, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht mehr die Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Die Gesetzmäßigkeit der Sünde gilt nicht mehr. Du musst nicht mehr. Du musst nicht mehr. Du bist frei. Was ist die Folge von dieser Freiheit jeglicher Sünde gegenüber? Die Freiheit, die gesetzt ist, für die du dich aber entscheiden musst, nämlich diese Gesetzmäßigkeit der Sünde ist durch eine neue Gesetzmäßigkeit aufgehoben, nämlich durch die Gesetzmäßigkeit des Geistes. Der Geist Gottes in dir ist stärker als der Sog der Sünde. Wer versteht das? Also ich habe das jetzt verstanden. Also der Geist Gottes in dir, der Geist Gottes in dir ist stärker als der Sog der Sünde. Die Gesetzmäßigkeit in dir ist stärker als die Versuchung. Der Geist Gottes ist in dir ist stärker als die Versuchung zu sagen, ich bin so und ich kann nicht anders. Der Geist Gottes in dir ist stärker, das ist so. Und Jesus möchte, dass du diese Wahrheit lebst. Und die Wahrheit wird gelebte Wahrheit in dir, wenn das Gebet in dir zur Quelle wird. Und wenn du betest, zum Beispiel an der Stelle der Versuchung, führ mich durch die Versuchung so durch, dass ich sie bestehe. Und erlöse mich von dem Bösen, erlöse mich von diesem Sog. Danke, Jesus, dass du der Löser bist und der Erretter bist, dass ich mit dir verbunden bin und dass der Geist Gottes in mir stärker ist als dieser Sog. Und das wird gelebte Wirklichkeit, wenn du an der Quelle bist. Und die Quelle ist Jesus. Und an dieser Quelle bist du im Gebet. Es gibt keinen anderen Zugang. Auf Selbstoptimierung kannst du verzichten. Das ist der falsche Weg. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Der Versucher, der Böse, der Teufel ist besiegt. Aber wir leben in dieser Welt. Aber nicht schutzlos, sondern wir leben mit Jesus in dieser Welt. Und die Taktik ist nicht, Jesus, hol mich raus aus dieser Welt. Sondern die Taktik ist, Jesus, ich lebe in dieser Welt als dein Nachfolger mit dir und ich werde mit dir in dieser Welt siegen, weil du der Sieger bist. Nicht Weltflucht ist der Punkt, sondern sich eingestehen, es gibt Versuchung, ich selber komme da nicht gegen an, aber mit Jesus werde ich gerade stehen. Und was passiert, wenn wir fallen? Der Gerechte fällt wie oft? 7-mal aber? Ja, also für die, die es hier bei YouTube nicht gehört haben, der Gerechte fällt 7-mal, also das ist für die Bibel häufig. Ja? Nicht nach dem Motto, du bist schon 8-mal gefallen, jetzt ist es aus. 7 heißt häufig. Aber er steht wieder auf. Heißt nicht, dass du zum Aufstehmännchen werden solltest, aber heißt, bleib nicht liegen. Bleib nicht liegen, sondern verbinde dich mit Jesus. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Jesus in dir, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und dann ist das gut, in dieser Welt zu leben, als Zeuge von Jesus. Denn das ist unsere Berufung. Also, deine Berufung ist nicht, bis zum Ende deiner Tage einen einzigen Kampf zu kämpfen, nämlich gegen dich. Das ist gar nicht dein Job, weil du erlöst und befreit bist. Sondern dein Job ist, als Zeuge in dieser Welt zu leben. Und meine Erfahrung ist, wenn wir unsere Berufung mehr ernst nehmen, haben wir für Versuchungen weniger Zeit. Hat das jemand verstanden? Ja, ich habe das auch verstanden. Ja, die meisten Versuchungen kommen bei Langeweile, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Amen.